Mach es, der Karriere- und Lifestyle-Podcast von Die Macher mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Ein Leben ohne Schreiben, das könnte ich mir nicht vorstellen. Und unserem heutigen Gast geht es ganz genauso. Dagmar Hager ist Krimi-Autorin, Moderatorin, Podcasterin, Medienexpertin und sie lebt in Linz auf Mallorca, ist immer wieder im Salzkammergut. Sie arbeitet zwischen Mikrofon, Bühne und Schreibtisch. Und sie hat 2015 nach ihrer Krebserkrankung etwas gemacht, das viele zwar gern von sich behaupten würden oder möchten, aber nur wenige wirklich durchziehen. Sie hat ihr Leben neu ausgerichtet. Wir sprechen heute über Mut, über Neuanfang, darüber, wie aus echten Erlebnissen echte Geschichten werden und warum Bücher wie Kekse sind. Liebe Dagmar, so schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch total. Dankeschön.
Wie ist denn das, wenn man jetzt von Mallorca kommt und dann wieder in Linz landet? Hat Linz irgendwas, was Mallorca einfach nicht bieten kann?
Schlechteres Wetter. Nein, das ist ganz unterschiedlich, das kann man gar nicht vergleichen.
Okay.
Also gar nicht, außer dass sehr, sehr viele Menschen aus Oberösterreich auf Mallorca sind, was ich nicht wusste. Und dann begegnest du denen am Flughafen, das ist immer recht lustig. Ach, du bist auch da, das ist sehr lustig.
Also das ist schon zur Heimat von ganz vielen geworden. Das heißt, man muss nicht Spanisch sprechen, um auf Mallorca durchzukommen.
Also in Wahrheit, ich glaube, 2/3 von Mallorca sprechen nicht Spanisch. Das sind ganz viele Deutsche, sehr viele Briten da, immer mehr Amerikaner jetzt auch. Also man kommt ganz gut durch mit Englisch.
Ich glaube, ich hatte noch nie jemanden vor dem Mikrofon, der so viel Mikrofon-, Moderations-, Podcast-Erfahrung hat wie du. Du brauchst eigentlich keine Aufwärmrunde, aber bei uns gehört das so dazu.
Ja, sehr gern.
Das heißt, ich mache so ganz kurze Wordrap-Fragen und du antwortest spontan und schnell.
Mhm. Mach normalerweise immer ich mit meinen Gästen, das finde ich spannend.
Jetzt bin ich die Gemeine.
Auf der anderen Seite bist du die Gemeine, genau.
Der Gedankensprung. Wir springen kurz von einem zum nächsten Gedanken.
Wenn dein Leben ein Krimi wäre, was wäre der Titel?
Plot Twist.
Darüber sprechen wir dann noch. Eine Eigenschaft, die du vor 10 Jahren noch nicht hattest.
Sehr offen und ehrlich über das zu sprechen, was mich bewegt.
Dein bester Schreibort?
Ich schreibe eigentlich überall, weil ich so viel zu tun habe. Aber ich glaube schon, mein Balkon auf Mallorca, der ist schon sehr schön mit Meerblick ein bisschen.
Ich wollte gerade fragen, was siehst du da, wenn du da rausschaust?
Aus Meer.
Oh mein Gott. Dein innerer Antrieb?
Für jeden gilt das, glaube ich, dass das, wofür du brennst, das machst du einfach wahnsinnig gerne. Aber es muss halt heartfelt sein. Du musst es auch wirklich spüren. Dann bist du bereit, glaube ich, sehr viel dafür zu tun. Das treibt mich an.
Eine Frage, die du dir immer wieder selbst stellst.
Wieso bin ich so müde und setze mich trotzdem hin und schreibe? Nein, wirklich, weil es ist nicht leicht mit den vielen Dingen, die ich tun darf, muss ich sagen. Und dann ist die Antwort sofort da, weil du das einfach so wahnsinnig gern machst.
Aber gibt es da noch einen Trick? Weil ich glaube, es gibt viele, die das gern nebenbei schaffen würden, aber es gelingt dann einfach nicht.
Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Es ist einfach, wenn du das nicht wirklich möchtest, dann fängst du zwar an, das passiert ja vielen, die haben vielleicht auch eine gute Idee, aber das Dranbleiben, das ist es halt immer wieder, dass du musst dranbleiben an den Dingen und dann wieder hinfallen und aufstehen, weil das hat bei mir auch ewig gedauert von der Entscheidung, ich traue mich jetzt. Ich war auch zu feige immer, um das zu veröffentlichen, was ich geschrieben habe. Aber dann habe ich mich getraut, dann hat das immer noch lange gedauert und bin immer hingefallen, habe es umgeschrieben, aber ich wollte das einfach so sehr. Und damit wird es jetzt immer mehr wahr und das ist einfach schön.
Unser Podcast heißt Mach es einfach.
Yeah.
Wann hast du denn zuletzt einfach was gemacht?
Immer wieder. Ich bin fast zu spontan, denke ich mir. Wirklich, weil ich denke da oft nicht drüber nach, dann geht's auch manchmal schief und denke, was hast du denn da wieder angefangen? Und dann muss ich selbst über mich lachen. Aber ich bin sehr spontan, also wirklich, und viel zu wenig oft denke ich nach. Es fällt mir dann oft auf die Nase, aber ich glaube, ich kann nicht anders.
Sag mal, bevor ich ein Buch kaufe, muss ich immer zuerst einmal die ersten paar Sätze lesen. Mhm. Dann kann ich entscheiden, weil wenn es mich da reinzieht, wenn ich da schon irgendwas spüren kann, wenn ich Bilder im Kopf habe, dann muss ich dieses Buch haben.
Okay.
Das Buch, das im April von dir erschienen ist, heißt Mallorca, Insel des Schweigens und es ist ein Kriminalroman.
Ja.
Das ist eigentlich nicht mein Genre, aber dann habe ich reingelesen. Und ich muss jetzt kurz die ersten Sätze vorlesen. Der frühe Morgen tauchte die Insel in ihr unvergleichliches Licht. Noch atmete sie die Ruhe der vergangenen Nacht. Kleine Tiere raschelten im Unterholz, Vögel zwitscherten, entfernte Ziegenglockenläuten wehte herüber. Das verschlafene Mallorca erwachte. Wow. Mm. Was für ein Schreibstil. Show, don't tell. Man kann sofort was spüren, man hat Bilder im Kopf. Ist es etwas, das man in einem Schreibworkshop lernt oder ist es angeboren?
Nein, angeboren glaube ich nicht, aber wenn man eine hohe Leidenschaft dafür hat, das merkst du. Viele Menschen können etwas gut und anderes halt nicht so gut. Ich bin ganz schlecht mit Zahlen zum Beispiel, das geht gar nicht. Aber geschrieben habe ich schon immer total gerne. Mein erster 5-Zeilen-Krimi war über das Bermuda-Dreieck. Aber nach 5 Zeilen war es aus, weil da wusste ich nicht weiter. War ich glaube ich 6 oder 7. Aber nein, ich habe schon immer gern geschrieben und habe dann die Schule des Schreibens gemacht. Das war so ein Fernkurs in Hamburg. Es war sehr hilfreich in vielen Belangen, aber ich merke, also durch das Tun wirst du besser. Mein erstes Buch, das ist jetzt das 7., das herausgekommen ist, das hat noch ganz anders vom Stil, das war noch sehr, sehr anders. Und dankenswerterweise bekommst du viel Kritik und das ist für mich etwas total Positives, weil nur so kannst du dich entwickeln. Und dann kommt das und mach das vielleicht so oder überleg dir das. Ich habe eine tolle Lektorin, die mir da auch immer wieder weiterhilft. Und so entwickelst du dich einfach weiter. Also begonnen hat es mit einer kleinen Geschichte, dann die Schule des Schreibens und jetzt jedes Buch mehr und mehr.
Und nehmen wir jetzt dieses Mal als Beispiel von der ersten Idee bis zum Erscheinungstermin. Was sind da so die, sagen wir, 5 Schritte, die es genau dorthin führen?
Naja, du hast eine erste Idee. Ich habe ständig Ideen, also ich könnte 10 Bücher im Jahr schreiben. Da fehlt mir nur die Zeit, leider noch. Und dann reichst du das Exposé beim Verlag mal ein. Gott sei Dank habe ich einen sehr guten Verlag mit meiner in Deutschland. Und da stellst du die Idee vor. Dann sagen die, ja, das möchten sie haben für das und das Programm.
Stellst du vor, bevor du was geschrieben hast?
Ja, das ist das Exposé. Du stellst die Idee vor, hast dann meistens schon ein erstes Kapitel geschrieben, dass sie sich was darunter vorstellen können, wo das hingeht. Ist schon relativ exakt. In meinem Fall ändert sich das während des Schreibens noch einmal. Das verwirrt dann meine Lektorin immer ein bisschen, aber ich kann nicht anders. Die Figuren machen manchmal, was sie wollen und überraschen mich selbst beim Schreiben. Genau. Und dann ist es hat einen riesigen Vorlauf. Also das dauert dann meistens noch ein Jahr, bis das Buch dann erscheint. Exposé schreiben, dann wird das Programm festgelegt, in das das kommt. Früher Herbstprogramm. Und dann schreibst du, dann hast du einen Abgabetermin. Ich schreibe so 5 bis 6 Monate in der Regel an einem Buch. Dann Abgabetermin, dann beginnt das Lektorat. Das Korrektorat eben, das geht dann noch ein paar Mal hin und her. Zum Schluss kommt dann die Endfassung noch einmal, dann erteilst du die sogenannte Druckfreigabe und dann dauert es meistens noch 1-2 Monate, bis das Buch dann im Handel ist. Zuvor entscheidest du den Titel und das Cover natürlich, das ist immer ganz wichtig. Das macht man gemeinsam, der Verlag und ich.
Und warum gerade Krimis? War das für dich von Anfang an klar?
Ja, wie gesagt, ich bin, glaube ich, ganz schlecht in Liebesromanen, obwohl natürlich immer wieder auch Liebe vorkommt, weil das gehört einfach dazu, wenn man Protagonisten spüren möchte, dann haben die ja auch ein Leben und das ist ja mir viel wichtiger, weil ich schreibe über starke Frauen, die habe ja gerade in Mallorca, ist ja eine starke Wiener Profilerin, das ist ja eher aus der Ich-Perspektive geschrieben und da, aber natürlich, wenn Krimi brauchst, einen Ermittler dazu, aber jetzt habe ich gerade den Faden verloren, was hast du mich gefragt?
Warum du gerade Krimis schreibst?
Genau, weil du da alles reinverpacken kannst. Jede Geschichte, die im Alltag passiert, meine Krimis haben auch immer einen wahren Hintergrund. Also der Plot ist zwar fiktiv, die Grundstory ist immer wahr und du kannst alles reinverpacken. Spannung, Liebe, alles, was gerade brandaktuell ist, wenn du möchtest. Und es geht ja von bis. Also Krimis kannst du, gibt es ja auf der ganzen Welt in 1000 Facetten, von Urlaub bis zu thrillerig. Also.
Und du beschreibst dir das Leben ein bisschen wie einen Krimi. Krisen lösen, Mut finden, Angst nutzen.
Ja.
Wenn du da jetzt auf dein eigenes Leben schaust, welches Kapitel war da für dich das Überraschendste?
überraschend, sehr prägend, würde ich es fast nennen. Das war eben damals, weil ich mich ja nie, ich habe es schon angesprochen, getraut habe, Krimis, habe das was Geschriebenes aus meiner Schublade zu nehmen, weil ich war vielleicht nach außen hin so die ganz selbstbewusste Moderatorin auf der Bühne. Aber mit dem, was dir so am Herzen liegt, war ich viel zu scheu, möchte ich jetzt mal sagen, oder nennen wir es feig, und habe mich nicht getraut, das jemandem zu zeigen, weil das hätte mich sehr verletzlich gemacht.
Weil du damit auch ein Stück weit was von dir erzählst?
Genau. In meinen, ist es immer sehr, ich bemühe mich so um Authentizität, und damit schreibst du immer auch etwas von dir oder eine Geschichte oder etwas, was du hörst, was Echtes rein. Das kann ich nicht trennen. Viele können das, ich nicht. Und außerdem, weißt du, du machst dich halt offen, und da habe ich Angst gehabt vor Kritik, und dann habe ich gedacht, wer will denn das schon lesen? Da gibt es so tolle Autoren da draußen, Autorinnen, und dann komme ich daher mit meinem Zeug. Und dann hatte ich eben die Diagnose Krebs. Die war nicht so toll, weil der hatte schon gestreut. Das kam ein bisschen out of the blue. Und dann habe ich natürlich einmal gegen den Krebs gekämpft, und dann war die Chemotherapie relativ lange. Und in dieser Zeit habe ich mir dann überlegt, was will ich denn noch haben, wenn es nicht mehr so lange dauert, wenn ich nur noch ein paar Jahre habe, was will ich denn hinterlassen und was will ich noch machen? Und da war Reisen eines. Ich bin sofort nach der Chemo nach Neuseeland geflogen, weil ich das nochmal sehen wollte. Und ich wollte eines meiner Manuskripte mal gedruckt sehen.
Also da gab es schon ein paar in der Schublade.
Ja. Aber dann habe ich mich getraut, weil dann habe ich mir gedacht, das Schlimmstmögliche ist mir doch eh schon passiert. Was kann denn schlimm sein? Sagt halt wer nein, probiere ich es beim nächsten. Und das war dann noch ein Prozess, hat dann schon noch gedauert. Ich habe es noch einige Male umgeschrieben, mein Lieblingsmanuskript, aber 3 Jahre später hat es dann ein Verlag genommen.
Wahnsinn. Jetzt habe ich Gänsehaut, obwohl es so heiß ist bei uns, weil die Klimaanlage heute nicht funktioniert. Wahnsinn. Das heißt, du sagst, es war eine schwere Krebsdiagnose.
Ja, schon.
Wenn du jetzt diesen Prozess, du hast gerade den Prozess beschrieben von der ersten Idee bis zum gedruckten Buch, und würdest du uns ganz kurz auch diesen Prozess erzählen von dieser Diagnose, von diesem ersten Moment bis hin zu der Entscheidung, jetzt stelle ich mein Leben neu auf, jetzt mache ich Dinge, die ich mir vorher nicht getraut habe.
Ja, wie gesagt, das ist, wenn das so endlich ist, dann verlieren sehr viele Dinge nicht ihre Wichtigkeit, aber es verschiebt sich die Perspektive, weil Menschen sind dann nicht mehr ganz so bedrohlich vielleicht oder Situationen nicht mehr ganz so groß, sondern es relativiert sich vieles. Und ich habe so viel Angst verloren, was sehr skurril klingt, weil ich habe um mein Leben gekämpft, aber ich habe so viel von dem einfach, das war nicht mehr so wichtig. Ich habe mir gedacht, ich will das jetzt unbedingt, ich mache das jetzt, ich traue mich jetzt, und zwar hier und jetzt, weil ich nicht mehr die Zeit hatte, das auf später zu verschieben. Wie die anderen sagen, mach dich halt in der Pension oder sonst was. Nein, hier und jetzt, ich musste es machen, ist jetzt eines meiner großen Credos. Ich mache das jetzt einfach. Ich habe auch keine Angst mehr gehabt, Nein zu sagen. Also ich habe immer mehr Ja gesagt und zu immer mehr Seelenfressern oder zu immer mehr Situationen Nein, weil ich keine Zeit mehr hatte dafür. Also da hat sich auch sehr viel verschoben oder auch nicht mehr passt schon. Ich war einfach so, das passt nicht, dann sage ich das auch. Ich bin eben, das habe ich am Anfang schon gesagt, sehr, sehr ehrlich geworden. Da hatte ich auch immer Angst. Das ist nicht leicht. Aber das hat mir sehr viel geöffnet, sehr viel Zeit und sehr viele Möglichkeiten und sehr viel Mut gegeben. Und dieses Mutthema, das ist eins, das wir Frauen so oft haben. Wir denken dann, 80% sind nicht genug. Männer sagen, 70 sind genug, den Rest lerne ich schon. Wir wollen 120. Und ich habe mir gedacht, das ist egal. Und wenn das nur 50% ist, ich mache das jetzt einfach. Und habe mich dann einfach getraut viel mehr. Und das waren Rückschläge dabei. Ich bin im Loch gesteckt und habe mir gedacht, wie komme ich da jetzt wieder raus um 3 in der Früh? Und viel geweint natürlich. Das gehört dazu, aber ich finde Tränen was sehr Hilfreiches. Viele Türen sind zugegangen, andere sind aufgegangen, Menschen sind in mein Leben gekommen, aber ich habe begonnen, darüber zu sprechen, habe begonnen, es zu tun, und damit setzt sich einfach eine andere Spirale in Bewegung als die, ich verharre meinem Winkel und ich traue mich nicht.
Wenn du jetzt das Bild von der Dagmar von vor 2015 und heute, wenn wir das so nebeneinander legen würden, und ich meine nicht das Optische, aber was gibt's da so für Unterschiede? Vielleicht 3, die man durchaus, wenn man dich ein bisschen kennt, sofort erkennt, und 3, die aber eigentlich nur du so ganz genau weißt.
Ja, das ist schwierig. Also wie gesagt, ich habe sehr gut funktioniert vorher. Das tue ich sicher nicht mehr. Bin viel unbequemer wahrscheinlich, aber eben auch viel ehrlicher. Ich habe sehr oft eben gesagt, ja, passt schon, mache ich schon, habe mir ganz viel aufhalsen lassen, zusätzlich noch mit weißt du, es gibt geschickte Manipulatoren, sagen wir mal so, die das sehr gut können, das kannst ja nur du und bitte machst das halt schnell auch noch. Das ist auch nicht mehr so. Das sind diese offensichtlichen Sachen. Das Dritte müsste ich jetzt überlegen. Ich bin einfach, ich glaube, offener und geradliniger geworden. Ich möchte nicht mehr lügen. Ich möchte einfach sagen können, wie es mir geht. Und das erstaunt wahrscheinlich auch viele, muss gestehen. Das ist ja auch, in meinem Privatleben hat sich auch viel umgedreht. Meine Ehe zum Beispiel hat das nicht überlebt, weil das waren vorher so Strukturen sehr, sehr lange. Und ich habe mich so verändert, glaube ich. Das hat es wahrscheinlich auch meinem Ex-Mann sehr schwer gemacht, dem zu folgen. Und das verstehe ich sogar, dass der gesagt hat, er muss sich neu orientieren mit dem, wie ich vorher war und dem jetzt kann er überhaupt wenig anfangen.
Das zeigt, wie du dich entwickelt hast.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja, es ist schon sehr viel passiert. Ja.
Jetzt habe ich da dieses Buch in Händen. Wo beginnt denn das eigentlich? Also ist da zuerst mal die Idee, wo das spielt, in dem Fall Mallorca, oder ist da die Protagonistin, ist da irgendein Erlebnis, das sich dazu führt, oder wo beginnt das?
Das ist wirklich von Reihe zu Reihe unterschiedlich. Bei Mallorca war es so, dass ich einfach eine sehr starke, nein, eben nicht stark, sondern eine Frau in den Mittelpunkt stellen wollte, der sehr, sehr viel passiert, der ich wirklich viel umhänge, aber die halt in ihrer Art und Weise damit umgeht, die ist ja sehr viel hat von mir, das gebe ich gerne zu, die halt auch strauchelt, wieder aufsteht, der sehr viel passiert ist, wo sie überlegt, wie gehe ich mit dem um, die schweigen, weiß was zu verbergen hat. Und ich wollte so eine wackelige, aber doch starke und trotzdem sehr humorvolle Frau in den Mittelpunkt stellen, die halt sich entscheiden muss, ob sie jetzt sich ihrer Vergangenheit stellt und damit der Angst die Macht nimmt oder ob sie das belässt, weil es vielleicht für alle sicher ist, vor allem für sie. Und das hat mich total gereizt. Ich wollte so eine Figur haben, weil die habe ich in den Salzkammergut-Krimis so nicht. Und dann war Mallorca für mich naheliegend, weil ich sehr authentisch schreiben möchte und weil es eben, ich lebe halt teilweise dort und ich habe halt sehr viel dort recherchiert und gemacht, weil das ist so schön. Mallorca ist für viele nur der Ballermann. Das sind nur 500 Meter Strand und Mallorca hat 200 wahnsinnig schöne Strände und so viel, wo du dieses Ballermann gar nicht mitkriegst, wenn du es nicht möchtest. Damit war Mallorca klar, die Protagonistin klar und damit hat sich dann der Plot sehr schnell entwickelt, dass sie zurückkehrt. Sie ist ja Wienerin, also nein, sie ist auf Mallorca geboren, die ist in Wien aufgewachsen und dann kehrt sie eben zurück.
Also das heißt, es ist eigentlich richtig ein Roman, wenn man jetzt auf Sommerurlaub fährt, dass man den auch
am Schiff vielleicht ein bisschen tiefer. Also ich habe eine sehr tolle deutsche Bloggerin, hat gesagt, sie war total überrascht, weil sie hat mit dem nicht gerechnet, dass das da so in die Tiefe geht. Also es ist jetzt sicher nicht ein lustiger, leichter Sommerroman.
Das müssen wir mal vorwarnen.
Das muss man mal vorwarnen. Es ist halt schon, es geht schon, es ist psychologischer, es ist tiefer, aber es kommt sehr viel Mallorca vor. Sehr viel Inselfeeling vom Essen bis zu den Locations, wo das spielt, von Sacalobra bis Sineo beim Wochenmarkt, bis Palma natürlich. Die älteste, eine der schönsten Buchhandlungen der Welt ist dort und. Also es gibt sehr viel mallorquinisches Lebensflair auch noch. Aber es ist schon eine starke Geschichte, also das liest sich jetzt nicht so einfach. Easy ist es nicht so.
Ist dann quasi dein vierter Salzkammergut-Krimi, Salzkammerflut,
ja.
Der ganz, ganz aktuell ist, auch eher was für den leichteren Sommerurlaub?
Ja, das ist natürlich alles sehr, sehr humorvoll im Salzkammergut, hat aber auch die, weil es ja immer wahre Geschichten sind, das hat auch immer einen Plot, der schon wirklich ernsten Hintergrund hat. Jetzt auch wieder, es spielt in Ebensee diesmal. Da verschwindet eine junge Frau und von ihr wird nur das Handy gefunden mit einer Videobotschaft drauf, mit einer verstörenden, im Stollen in Ebensee. Und daraus hin wird aufgerollt, das reicht ganz weit bis ans Kriegsende zurück, an die Ebenseer Geschichte, weil das sind aus ihrer Familie immer wieder Menschen verschwunden. Und da muss man jetzt herausfinden, was ist denn da bloß passiert? Ist das Rache aus der Vergangenheit oder ist doch alles ganz anders?
Menschen, die schreiben, lesen natürlich auch gerne Bücher. Welches hast du denn zuletzt gelesen?
Also immer mal das, dass ich gerade in meinem Podcast brauche, weil ich ja Autorinnen und Autoren interview zu ihren Büchern und viel Privates erfahre. Und deswegen, das war zuletzt der Game Changer Abnehmensprit Sätze. Das war sehr spannend auch. Und jetzt ganz aktuell Klauserpreisträgerin, frischgebackene Anne Freitag mit Blaues Wunder. Dieses Buch ist brillant.
Es ist ein Wahnsinn. Ja. Ich habe es gelesen. Ja. Es ist wirklich, es ist so spannend. Ja. Und da, diese einzelnen Charaktere.
Ja, 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 das ist wirklich toll. Ja,
ja, haben wir
genau,
schon.
Hat sie wirklich würdig. Also Gratulation an dieser Stelle. Dann hat sie richtig, richtig verdient gewonnen.
Also wir haben jetzt schon 4 Buchtipps in diesem Podcast. Du hast es gerade gesagt, du hast einen Podcast, der heißt Bücher sind wie Kekse.
Ja.
Also, warum sind Bücher wie Kekse?
Ja, weil wer Bücher liebt, verschlingt sie wie Kekse und kann dann meistens nicht damit aufhören.
Und wie muss ein Buch geschrieben sein für dich, damit du dann wirklich nicht aufhören kannst?
Ja, das ist eben das. Ich gestehe auch, ich höre sehr oft auf. Mein Buch kriegt bei mir so 60 bis 90 Seiten. Und wenn es mir dann nicht gefällt, dann lege ich es weg. Weil dann denke ich mir, nee, dann suche ich mir lieber was anderes. Ja, aber es ist so wie bei dir. Ich lese auch mal rein oder ich lese auch den Klappentext und denke mir, aber das klingt prinzipiell einmal toll. Oder es ist dann eben oft auch ein Buch, das ich halt gerade bespreche für den Podcast. Und da sind oft Dinge dabei, die werden mir auch vorgeschlagen. Also es kommt nicht alles von mir, sondern Buchhändler sagen das oder Verlage schicken mir auch viel. Und ich sage mir, schau, das ist eine interessante Persönlichkeit. Das ist mein erster Gast, war Sebastian Fitzek. Und das hat gleich gut angefangen. Oder Hugo Portisch jetzt, der Prochat Madani, die hat mir auch wahnsinnig gefallen. Das ist eine tolle Frau. Ja, bis zu. Und da kippe ich dann in Geschichten rein, die ich eigentlich nicht so gleich am Radar hatte oder am Schirm hatte. Und so bin ich halt dankbar dafür, dass ich das machen darf. Es ist so schön.
Erinnerst du dich an 2, 3 Zitate aus deinen Podcast-Interviews, die irgendwie total hängen geblieben sind?
Naja, Zitate, Stories, vielleicht mal ein bisschen Storytelling. Lustig war, irrsinnig lustig mit dem Dirk Stermann. Da habe ich ganz lange über das Hinterteil von Donald Trump philosophiert. Das so reingekippt, das war so lustig. Ja, wie gesagt, ich muss sagen, Hugo Portisch war einfach, weil das, ich glaube, ich habe das letzte Interview von seinem Tod mit ihm machen dürfen, war bei ihm am Rochusmarkt in seiner Wohnung, das war 2 Monate, bevor er gestorben ist, hat dann noch ein neues Buch geschrieben, das hieß Russland und wir. Und er ist reingewackelt auf seinem Rollator mit seinem Hörgerät und hat 2 Stunden, wie wir es kannten, brillantest vom Leder gezogen. Es war so, so großartig, hat mir total gefallen. Oder Thomas Stipsitz war auch einer, weil der erstens wirklich lustig ist und so spontan und der war auch ganz offen in den Dingen mit seinem Burnout und wie er mit den Dingen umgegangen ist oder wie er jetzt lebt, was er verändert hat. Das waren schon so Highlights. Oder der allercharmanteste Zapfen, den es gibt, der Bergdoktor Hans Siegel, da sprüht der Charme. Also das war einfach nur ein Vergnügen, mit ihm zu plaudern. Also dankbar auch für diese ganzen Gelegenheiten, so tolle Menschen auch kennenzulernen. Oder die Frau Bundespräsidentin, die durfte ich in ihrem Zimmer in der Hofburg, also die direkt über dem Präsidentschaftskanzlei, hat sie ihre Räumlichkeiten ewig lang. Der Hund, den habe ich dann dran gestreichelt, die Jüli, und sie interviewen dürfen, mitten in der Hofburg. Das war auch toll.
Und gibt es Bücher, die dich irgendwie verändert haben, die dir bei deiner Entwicklung, die dich dabei unterstützt
haben? Ja, es gibt ein paar schon. Das hat einfach immer mit der Lebenssituation zu tun. Also ich war immer schon ein großer Erich Kästner-Fan, weil er einfach so schön geschrieben hat. Und als ich seine Geschichte erfahren habe, wie schwer er es hatte, gerade zu dieser Kriegszeit, dann umso mehr. Das waren so die Kinderbücher, die habe ich geliebt. Und dann zum Beispiel, also wie gesagt, war etwas, meine Trennung, das war natürlich schon echt eine Nummer nach der langen Zeit. Und da bin ich dann auf die Sabrina Fox gestoßen. Die hat einen wunderbaren Podcast, der heißt Sinn und Sein. Den höre ich mir jetzt immer noch unglaublich gerne an, weil es eine hochintelligente Frau ist und die hat so ein Buch geschrieben. Das hieß zum Beispiel, wenn wir uns trennen, lernen wir uns kennen. Das war dann ein bisschen meine Bibel. Und so ist das halt immer in Richtung der Situationen, die mir gerade passieren oder halt zu Krebszeiten, dass also Krebs mag keine Himbeeren zum Beispiel. Also ganz, wie lebst du in Krebszeiten, um das deinem Körper möglichst leicht zu machen?
Du sagst, Schreiben, Sprechen und Moderation gehören für dich zusammen. Was ist da so der gemeinsame Kern für dich?
Naja, schau, das ist wie beim Radio, musst du auch eigentlich die Leute sehr, sehr schnell kriegen. Wie du sagst, du liest die ersten paar Zeilen, dann muss es dich haben. Das ist ja beim Radio nochmal potenziert, weil du hast ja nur 7, 8, 10 Sekunden, um einen Menschen in eine Geschichte reinzuziehen, sonst ist er weg. Dann ist hoffentlich die Geschichte zumindest so gut, dass er nicht abschaltet oder wegschaltet. Also es geht doch immer darum, dass man die Menschen mit den Geschichten gut unterhält oder ihnen etwas gibt, dass sie sich was mitnehmen können. Und das halt möglichst so, dass es ihnen leicht gemacht wird, dass ich jetzt nicht, es gibt oft Bücher, die kriegen erst irgendwann mal so einen Spin. Das ist dann, glaube ich, schade, weil sehr viele Menschen dann schon weg sind. Also hol sie dir und dann lies oder sprich drüber.
Was ist so dein Geheimnis dafür, sie abzuholen?
Na, ich denke eben, dass du es mit deiner Rhetorik oder mit dem, wie du reinspringst zum Beispiel, eine Geschichte sehr schnell hast, dass sie sich denken, wow, das ist spannend. Man geht von dir aus, was fasziniert dich? Wenn ich das bei jemandem antriggere, dass ich das triggere, was ihn fasziniert, dann habe ich es geschafft. Das ist ja zu 50% dessen Entscheidung.
Du stellst normalerweise die Fragen deinen Gästen, heute bekommst du sie. Gibt es eine Frage, die du oft deinen Gästen stellst, die dir aber noch nie gestellt wurde?
Zum Schluss des Podcasts frage ich immer, welche Frage habe ich dir noch nicht gestellt? Und dann kommt immer, oh, ich weiß es nicht. Nein, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß, es ist diese schwierige Frage, die ist, glaube ich, spontan sehr schwer zu beantworten, weil ja, gar nicht, weil ich weiß es gar nicht. Also.
Aber gibt es ein Thema oder eben eine konkrete Frage, die du wirklich jedem Gast stellst?
Ich mache immer auch einen Word-Rap mit ihnen. Ich frage immer sehr persönlich nach, aber das kann man gar nicht generalisieren, weil da gehe ich dann schon auf die Themen ein bisschen ein. Also die eine Frage, die gibt es wahrscheinlich nicht.
Ich habe zurzeit eine, die kommt wirklich fast in jedem Interview vor, auch fürs Magazin. Die Frage nach KI, wie KI das Leben, den Alltag verändert hat, wie man es nutzt. Finde ich es gerade auch bei dir spannend. Wie kannst du KI nutzen? Vor allem du haust da gerade ein Buch nach dem anderen raus. Gibt es da einfach Tätigkeiten im Alltag, die dir jetzt leichter fallen oder weniger Zeit rauben?
Muss ich unterscheiden, beim Radio ja schon, aber generell, weil da sehr viel mit KI schon passiert, vor allem seit das Sprachmodell sehr, sehr gut ist schon, also mit Werbespots oder so, das ist oft rein KI basiert mittlerweile, wenn es kleine Budgets gibt. Aber beim Radio selbst habe ich ein bisschen ein Problem damit, aber wir nutzen es nur in Randzeiten oder nur zum Beispiel bei Verkehrsinformationen, weil sonst ist für uns Human in Command. Beim Schreiben ist es so, dass ich mir mit Formulierungen schon gerne helfen lasse. Ich finde, plotten kann es überhaupt nicht. Aber es passiert, der Buchmarkt ist sehr im Wandel, weil das ja alles nicht geregelt ist, leider noch nicht. Ich habe schon gehört von Verlagen, die täglich X-Manuskripte bekommen, die offensichtlich KI-basiert sind oder überhaupt KI geschrieben sind, weil es ja dann leicht und schnell geht. Und ich finde, da muss ganz schnell jetzt eine Regelung her, damit die Leute transparent sehen. Das hat ein Autor geschrieben, der hat Liebe, Herzblut, Zeit und Hirn da reingesteckt über Monate. Oder ich sage, ich plotte halt, mache einen Prompt und sage, schreib mir das runter, was ja leider schon geht. Ich finde aber, sie kann es noch nicht gut. Sie kann halt nur das nehmen, was es schon gibt. Und das ist ein großer Vorteil von uns Menschen, dass wir Dinge schreiben, die es noch nicht gibt. Also ich formuliere schon mal, aber auch nicht immer, weil da kommt oft dasselbe und das ist ja platt. Also da bin ich schon ein großer Freund davon, mich hinzusetzen und meine Fantasie niederzuschreiben.
Vor allem, du erlebst ja auch viel. Ja, das schon. Möchtest du wahrscheinlich auch niederschreiben, oder?
Absolut. Also wie gesagt, ich will vor allem diese wahren Geschichten, wenn ich mit Menschen rede, da will, was mir auch passiert ist oder was, wenn ich offen bin, kommt so viel zurück. Und das ist halt das, was das Leben schreibt, dieses berühmte, das Leben schreibt diese Geschichten und die schreibe ich hin, weil die sind echt.
Hast du für uns zum Schluss noch einen Rat für alle, wo gerade das Leben schwierige Kapitel schreibt, wie man da wieder ins nächste Kapitel übergeht, wie man, Happy End klingt jetzt so platt, aber in eine Richtung geht, die wieder Mut macht.
Also ich sage immer, ich möchte niemandem raten. Ich kann nur meine Geschichte erzählen und wenn sich jemand da was mitnimmt davon, dann freut es mich sehr. Also wie gesagt, aus dem Krebs, es gab dieses schwarze Loch, wo ich den Rand nicht mehr gesehen habe. Und durch vor lauter Weinen und so, also Krebs und auch die Trennung danach, wo ich nicht mehr gewusst habe, woher nehme ich die Kraft für den nächsten Atemzug. Es geht vorbei. Das ist wirklich eine große Erkenntnis. Man glaubt es nicht, wenn man drinnen steckt. Es geht alles vorbei. Und die Amplituden werden flach. Also es ist immer noch so, dass ich dunkle Momente habe, ganz klar, aber ich weiß schon, wie ich damit umgehe. Ich habe meine Mechanismen zurechtgelegt und es geht immer wieder vorbei. Tu es im Hier und Jetzt. Du weißt nicht, ob du einen Morgen hast. Es ist gerade wieder ein lieber Bekannter von mir gestorben, von jetzt auf gleich mit 60, viel zu früh, der viel noch vorhatte. Ja, also tust doch gleich, worauf wartest du denn noch, wenn du es wirklich möchtest, wenn du irgendwie die Gelegenheit hast. Und bitte seid einfach mutig, traut euch mehr, gerade ihr lieben Frauen da draußen. Ihr habt alle eine Geschichte zu erzählen, ihr wisst so viel. Lasst euch bitte nicht sagen, dass es nicht so ist. Einfach mehr rausgehen, offener, ehrlicher über die Dinge sprechen. Und das ist spannend, so spannend, was da zurückkommt, wenn man sich selbst ein bisschen öffnet.
Oh, das ist unsere Mutmacherfolge des Jahres. Liebe Dagmar, vielen, vielen Dank.
Ja, ich sag Dankeschön.
Alles Gute weiterhin. Also danke. Alle, die jetzt deine Geschichten lesen möchten, es gibt bereits jetzt 4 Salzkammergut-Krimis, dann jenen aus Mallorca, aber insgesamt hast du schon 7 Bücher
ja,
geschrieben.
Ja, ich habe 2 Wien-Krimis geschrieben, jetzt 4 Salzkammergut, da kommt 5. fange ich dann bald zu schreiben. Und dann 2, also 1,5 Mallorca, weil Mallorca kommt ja auch der 2. Band. Den schreibe ich jetzt dann im Sommer fertig.
Allerletzte Frage versprochen.
Die Frage zum Schluss.
Beginnst du immer mit dem ersten Kapitel, mit dem ersten Satz?
Das ist unterschiedlich. Ich weiß aber immer, wie das Ende ist. Also das ist, ich bin, man sagt so, bist die Queen of Plot Twist, weil zum Schluss passiert immer noch was ganz anderes. Und das weiß ich. Ich weiß immer, wie es aufhört. Aber manchmal schreibe ich den Anfang dann schon noch um. Und manchmal einmal sogar hatte ich bis 3 Seiten vor Schluss einen anderen Mörder. Genau. Und dann habe ich gedacht, nee, ich mache es anders.
Und das ist doch das Schöne am Schreiben,
ja,
oder? Dass wir bestimmen dürfen, wohin die Geschichte geht.
Genau, der Prozess.
Geht.
Und dass du das wirklich ja, aus dir kommend niederschreiben darfst. Und dass ich einen Verlag haben darf. 98% haben das nicht, die gerne ein Buch veröffentlichen würden. Kommen nirgends unter. Ich habe das schon. Allein für das bin ich unglaublich dankbar.
Und ich finde, du bist auch der Beweis, dass man auch die Geschichte seines Lebens selbst schreiben kann.
Ja. Du kannst sie mitbestimmen, das ist richtig. Also du kannst schon, manchmal ist es wirklich gemein, aber du kannst immer ein bisschen einen Spin mitgeben. Manchmal braucht es auch ein bisschen länger und man fragt sich, was soll das jetzt wieder? Aber im Endeffekt, glaube ich, wird es wirklich ja, besser. Vielleicht nicht immer gut, aber immer besser. Und alles geht vorbei.
Danke, Dagmar.
Dankeschön.
Alles Liebe.